Diese Folge bietet keine Antworten, sondern möchte Fragen aufwerfen. Die Wahlen stehen vor der Tür. Die Amtseinführung von Donald Trump hat stattgefunden. Herausforderungen sind aus unserer Sicht zu meistern. Welche wir sehen und welche Fragen wir uns stellen, darüber wollen wir heute reden.
Wenn heute schon Morgen wäre.
Wenn heute schon Morgen wäre, von Politik und Verantwortung. Und in diesem Sinne, hallo da draußen, hallo an mein Gegenüber. Wir grüßen euch heute mal wieder gemeinsam und live in Farbe aus dem Heidelberger Podcast-Wohnzimmer.
Wie schön, hallo Anna, du sitzt mir gegenüber. Das ist gar nicht so oft, dass wir diese Folgen so aufnehmen. Und ich könnte direkt losquatschen. Lass uns das lassen. Lass uns einchecken mit, ja, welche Frage habe ich mitgebracht? Also ohne wie geht's, weiß, glaube ich, jeder, kann ich nicht arbeiten. Also die muss sein. Und wir sind einen Monat vor der Bundestagswahl, exakt einen Monat vor der Bundestagswahl. Welche Wünsche, welchen Wunsch hast du in Bezug auf diese Wahl?
Ja, ich habe es schon befürchtet. Wir starten mit was ganz was Leichtem. Ich fange mal an mit einem, wie geht's mir? Und das ist auch in enger Verbindung logischerweise mit dem, was gerade passiert und auch der zweiten Frage, die du mit eingebracht hast. Wie geht's mir? Aktuell mit all dem, was du auch im Intro genannt hast, ist es eine Mischung aus berührt, bewegt, sprachlos, motiviert, umso motivierter. Es ist ein ganzes Sammelsurium an Gefühlen, die sich da gerade so tummeln. Und das führte auch dazu, um euch mal kurz mitzunehmen, dass wir ja schon gestern Abend, ich glaube, gute 3 Stunden am Ende hier zusammensaßen und über die aktuellen Themen sprachen und wir uns für heute fest vorgenommen haben, diesen Podcast nicht ausufern zu lassen, und die Gefühlswelt würde es auf jeden Fall hergeben. Also das mal ganz kurz zu der Frage, wie geht's? Und ich merke selbst schon bei mir zuhören, so ganz kurz und einfach ist es dann eben doch nicht zusammengefasst. Was wünsche ich mir mit Blick auf nicht nur die nächsten 4 Wochen, sondern alles darüber hinaus, dass wir in ein anderes Verständnis von Politik kommen, dass Politik anders gelebt wird und anders gedacht wird, als ich es aktuell wahrnehme. Und dass, da kommen wir ja auch später schon drauf oder später noch drauf, dass Politik wieder nahbar, um jetzt so ein Schlagwort hier mit reinzubringen, nahbarer wird. Das heißt, wir alle als Gesellschaft Politik nicht mehr sehen als die da oben, die in Berlin, die in den Gremien, in den Landtagen, wo auch immer, sondern es eher wieder drehen als ich bin ein Teil von Politik. Politik umgibt mich, wenn ich so will, 24/7. Das heißt, ich habe auch Gestaltungsmöglichkeiten im politischen Feld.
Ich lausche, höre dir zu, ja, und finde natürlich schon viel wieder. Aber ich nutze die Fragen für mich natürlich auch direkt mal. Ja, und all das, was du eben gesagt hast, ich kann es teilen. Also das Gespräch, was wir gestern Abend hatten, ausgeufert. Ich habe irgendwann den Satz gesagt, auch da hätten wir schon eigentlich ein Mikro in die Mitte stellen können und hätten das fast aufzeichnen müssen. Und es macht Spaß, es macht mir immer wieder Freude, darüber zu sprechen, verschiedene Sichtweisen aufzumachen. Und genau so ist es dann ja heute auch weitergegangen. Also viel Konstruktives, viel, wo können wir Gestalter sein? Also nicht nur in politischen Feldern, sondern ja einfach auch in unserem Business, und darauf einen Blick zu werfen und gemeinsame Verantwortungsräume zu betreten. Das macht mir immer großen Spaß. Und Damit freue ich mich auch ehrlicherweise sehr auf diese Aufnahme, über die wir ja auch lange geredet haben, ob wir sie so machen können. Und das spielt auch rein in dieses, wie geht's? Sind wir mit diesem Thema übergriffig? Nehmen wir uns zu weit aus dem Fenster? Was machen wir damit? Also da ist keine Sorge drin, aber ich fühle mich sehr wohl mit dem Thema, welche Fragen sind denn so dahinter? Und einfach keine Antworten zu bieten und damit nicht zu sagen, das tun wir, sondern welche Fragen stellen wir uns? Das fühlt sich gut an. Und wenn ich, und damit habe ich auch schon einen großen Teil der zweiten Frage beantwortet, was ist mein Wunsch, wenn ich auf diese kommende Bundestagswahl gucke? Also natürlich wünsche ich mir, dass viele Menschen erstmal ihrer Wählerverantwortung nachkommen und sich idealerweise vorher auch die Frage gestellt haben, was kann ich denn damit tun? Und wenn dieses Tun in Richtung, was gestalte ich denn mit meiner Stimme, auch noch einen Aspekt findet, ich glaube, dann freue ich mich. Dann wäre das schon mein Wunsch. Also tatsächlich nicht nur das passive Wahlrecht auszuüben, sondern zu sagen, nein, da ist auch ein aktiver Part drin, also nämlich auch mein Verantwortungsraum hinter meinem Kreuz zu erkennen und idealerweise eine Idee davon zu bekommen, was tue ich, wenn ich dieser Person, dieser Partei mein Kreuz gebe und was möchte ich damit auslösen? Ich glaube, das würde mir schon reichen und das wäre mein Wunsch. Genau.
Danke. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Ein klares Schauen wir mal, was sich da so innerhalb der nächsten 4 Wochen und dann natürlich auch nach dem 24. Februar so ereignet und welche Bilder sich dann ergeben.
Anna, du hast eben schon aufgemacht. Und du hast aufgemacht, also die Wahl steht vor der Tür. Wir erleben ehrlicherweise viel Wahlkampf. Wir haben auch schon eine Folge dazu aufgenommen, indem wir die Verantwortungsräume, die Robert Habeck gerade aufmacht, besprochen haben. Wir haben jetzt gestern die Amtsanführung von Donald Trump erlebt. Auch da haben wir gestern Abend drüber diskutiert. Und ich würde jetzt gern einmal den Ball an die Politikwissenschaftlerin werfen. So, was ist denn das? Wie ordnen wir denn das gerade ein, was wir da gerade erlebt haben? Vielleicht auch mit dem Aspekt, so, was haben wir gestern in den Vereinigten Staaten gesehen, was ist da passiert aus unserer Sicht? Welche Fragen kommen dir als Politikwissenschaftlerin, wenn du den gestrigen Tag mit der Amtsanführung von Donald Trump Revue passieren lässt?
Ja, du glaubst gar nicht, oder doch, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie oft ich in letzter Zeit genau diesen Satzanfang höre, du als Politikwissenschaftlerin, erklär doch mal bitte. Was sagst denn du dazu und wie konnte es so weit kommen? Und ich sag mal, ein Teil von mir kann diese Frage sehr gut nachempfinden, weil sie geht mir genauso durch den Kopf. Also wenn ich diese Bilder sehe und auch die Handlungen, die da schon innerhalb weniger Stunden stattgefunden haben, dann gibt es da auch diesen Teil in mir, der sich fragt, wie konnte es so weit kommen? Das greift für mich zu kurz, weil am Ende des Tages, es ist so gekommen. Die Frage, die sich jetzt so ein bisschen für mich stellt, ist, okay, was können wir aus dieser Wahl in Amerika und auch aus dieser wählenden Motivation lernen für Deutschland und für alle anderen Wahlen, die da bevorstehen. Denn es gibt ja schon Mechanismen, die Donald Trump und auch seine ganzen Beraterstäbe drumherum angewandt haben, die ganz offensichtlich bei vielen Menschen gezogen haben. Ja, auch wenn wir hier von Deutschland und Europa über den Teich gucken und sagen, wie können sie nur? Das hätte man doch vorher wissen müssen, was da passiert, ja, und welche Projekte er cuttet und was für irrsinnige Ideen er hat. Ja, hätte man sehen müssen. Die Leute haben, und das ist jetzt meine Hypothese, die haben in ihm was anderes gesehen und in dem, was er angekündigt hat, nämlich jemanden, der auf eine sehr komplexe, auf eine wahnsinnig herausfordernde Welt sehr sympathisch einfache Antworten hat. Mhm. Oder Da wäre jetzt mein Fragezeichen, hat er sie, kann er sie haben? Und auch meine Antwort, nein, kann er natürlich nicht. Und trotzdem hat er es so glaubhaft rübergebracht und vermittelt, dass es offensichtlich bei vielen Leuten resoniert hat. Und das spielt ja auch ganz, ganz deutlich mit einer unserer Folgen überein. Dieser Wunsch, wenn ich mich in einem komplexen System befinde, auf das Minimale runterzufahren und vielleicht dann auch noch jemanden zu haben, der oder die mir sagt, hey, so läuft es. Ja, ich zeig dir, wie es geht. Vergiss mal alles drumherum, alles Überfordernde, alles Verunsichernde. Ich weiß ganz einfach, 1 und 1 ist 2 und genau so machen wir es jetzt. Und ganz offensichtlich ist das ein Motiv, was den amerikanischen Wahlkampf für mich ganz deutlich bestimmt hat. Auch gerade dann die entscheidenden Wochen, bevor es zu seiner Wahl kam.
Also der Impuls dahinter, wenn ich dich richtig verstehe, wenn wir komplexe Herausforderungen zu bewältigen haben, das heißt komplexe Fragestellungen haben, brich nicht auf eine einfache Antwort, sondern versuche die Antwort genauso komplex zu gestalten, wie die Fragestellung ist, und lebe mit der Unsicherheit, keine absolute Antwort geben zu können. Ist das richtig?
Nee, das ist es nicht. Es ist eher benenne, also im ersten Schritt wäre es für mich, benenne die Komplexität. Mhm. Erkenne an, dass wir in einer komplexen Welt leben. Mhm. Und versuche dann, gemeinsam mit Experten, Expertinnen, mit unterschiedlichen Gremien, Menschen, die da ein Interesse haben, die ein Expertentum vereinen, auf diese Komplexität Lösungsansätze zu finden, ins Ausprobieren zu bringen. Aber für mich ist der erste Schritt ganz klar, nenn das Kind beim Namen und tu nicht so, als wäre es nicht da oder als wäre es ganz anders.
Okay, das heißt also, du beobachtest, ich versuche es nochmal andersrum, das heißt also, das, wo wir sehen, dass es eine komplexe Herausforderung ist, hören wir schon eine einfache Frage, er bricht es auch direkt auf eine einfache Frage runter, auf die er auch eine einfache Antwort gibt. Und du formulierst gerade, erkenne die Komplexität der Situation an oder beschäftige dich mit der Komplexität der Situation, dass du dann auch eine Antwort findest, die der Komplexität gerecht wird und eben nicht absolut sein kann, sondern du hast eben das Wort ausprobieren genannt.
Mhm. Und also das, was ich bei ihm jetzt auch beobachten konnte, wir hatten es auch vorhin, bevor das Mikro anging, was mich so fassungslos gemacht hat, als er jetzt unterzeichnet hat den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen. Mhm. Da hat er den Menschen, die in der Arena zugegen waren, gesagt, mit dieser Unterschrift und mit diesem Austritt sichere ich euch, uns als der amerikanischen Gesellschaft und Wirtschaft, zig Millionen, Milliarden, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, Euro, Dollar, damit es uns wieder besser geht. Und die Leute haben, auch mein Alter und noch jünger, haben gejubelt, geklatscht, frenetisch applaudiert, wo für mich dann sofort kam, okay, hier wird gerade Apfel mit Ei verglichen.
Also im Ergebnis, so, ich halte meinen Finger rein, hat er natürlich recht. Also das Geld wird da sein. Und was macht es komplex? Es macht komplex, dass ja offensichtlich damit das Klima, oder wie erreichen wir unsere Klimaziele, in dem Moment nicht mehr auf dieser Karte einzahlt oder nicht mehr bedient werden soll.
Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, inwiefern macht er es dadurch auch einfach? Er guckt natürlich rein national auf, was brauchen meine Leute im Moment, was braucht die amerikanische Wirtschaft? Die braucht Geld, damit sie wieder wachsen kann. Was das für die internationale Gemeinschaft bedeutet und für das global-galaktische Klima und die Klimaentwicklung, das ist ihm und offensichtlich ja auch ganz vielen, die da eben so jubelnd und begeistert geklatscht haben, egal.
Mhm.
Und da frage ich mich, fragen wir uns, möchten sie es nicht sehen? Können sie es nicht sehen, dass es eben doch diese größeren und komplexeren Zusammenhänge gibt? Oder sind sie müde der ganzen Komplexität?
Ja, ich vergleiche es vielleicht mal so ein bisschen auch mit einer deutschen Situation, die ich auch immer viel erlebt habe. Und ich komme jetzt einfach noch mal mit der Ampel und aber auch mit den Resten der Ampel, wo es ja aber viel mehr zu Ampelzeiten war ja immer der Satz, die Politik muss mal Verantwortung übernehmen. Jetzt muss der Scholz doch mal Machtwort sprechen. Das heißt also eine klare Delegation von Verantwortung, jetzt mach doch mal. Und noch viel schlimmer der Satz, die Politik müsste mal. Und gut, dann aber einfach auch personalisiert an die Köpfe, da muss doch jetzt auch mal Führung stattfinden. Und damit findet eine Delegation für mich von Verantwortung statt, die aber dem ganzen Thema nicht gerecht wird, was Trump aber bedient. Also er nimmt diese Verantwortung und scheidet. Und ja, er setzt die Dinge um, von denen er glaubt, dass ja, America first, also tatsächlich das Land aus seiner Sicht profitiert, seine Wähler profitieren und damit übernimmt er diesen Verantwortungsraum ja ehrlicherweise als der Guru, der da steht und sagt, das ist richtig für uns. Und wenn wir hingucken, würden wir uns ja mal die Frage stellen, hat er denn da, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, die Komplexität der Lage erkannt und lügt er damit nicht aus seiner Wählerschaft möglicherweise in die Tasche, weil Aspekte im Nachgang aller Voraussicht nach, also zumindest sagen das ja Menschen und wir glauben da ja auch dran, passieren werden, die eine negative Auswirkung haben werden. Mhm. Aber wenn wir auch mal kurz auf diese Delegation gucken, auf diese Verantwortungsräume, auf diesen Satz, die Politik, das heißt also das Externalisieren, die Politik müsste mal, wer ist denn eigentlich die Politik?
Fragte er und blickte ganz erwartungsvoll in meine Richtung.
Selbstverständlich.
Meine persönliche Anna-Ludolf-Definition davon oder was ich aktuell wahrnehme?
Naja, also was
in letzter Zeit wahrgenommen habe.
Ehrlicherweise so ein bisschen ja auch beides. Also wir können ja beide mal unseren Senf zugeben, was das ist, die Politik. Also dieses Externalisieren oder also... Du hast diesen Satz auch häufig gehört. Die Politik müsste jetzt mal Verantwortung übernehmen. Die Politik müsste mal.
Die Politik, die in Berlin, die in Stuttgart, die im Rathaus. Klar, also diese Formulierungen gibt es ganz häufig. Und einerseits kann ich den Gedanken dahinter auch gut nachempfinden, weil ich gehe ja, wir alle gehen in 4 Wochen entweder per Briefwahl oder tatsächlich ins Wahllokal, geben unsere Stimme ab. Und beauftragen damit eine Person, einen Personenkreis, um gewisse Entscheidungen in unserem wählenden Sinne zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, diese Übertragung findet ja ein Stück weit statt durch diesen Akt des Wählens. Das ist der Teil in der Formulierung, den ich nehmen kann.
Mhm.
Andererseits würde es ja bedeuten, Politik findet in unserer aller Leben nicht statt, weil wir keine gewählten Politiker, Politikerinnen sind und damit sind wir fein raus aus der Sache. Und das ist genau der Teil und das Verständnis, mit dem ich nicht mitgehe und auch nicht mitgehen möchte, weil für mich ist Politik, das findet 24/7 statt. Und wir sind als Individuen und dann natürlich hochskaliert als Gesellschaft Teil des Ganzen. Wir sind Politik. Wir machen und gestalten Politik. Mhm. Ein Stück weit mit.
Nehme ich total.
Dachte ich mir.
Wäre auch verwunderlich, wenn nicht. Ich gucke nochmal unter einem anderen Aspekt drauf. Und geh mal ganz tief zu den Wurzeln unserer jetzt existierenden Demokratie zurück. Also ins Jahr 1949 oder ehrlicherweise 48, also der Prozess, in der die Väter und die eine Mutter des Grundgesetzes dieses Gesetz, also unser Grundgesetz geschaffen haben und dort etwas verankert haben, was unsere demokratische Basis ausmacht. Das ist nicht nur die Demokratie, die dort beschrieben wird, die in Deutschland herrschen soll, sondern da sind viele, viele Dinge drin, auf die ich durchaus auch stolz bin, dass wir sie haben und wovon ich auch profitiere. Also alleine das, was wir hier heute tun, geht auf Artikel 5 zurück, also eine freie Meinungsäußerung überhaupt zu haben. Und damit viele, viele Aspekte zu haben, auf die wir in großer Selbstverständlichkeit zugreifen, weil sie in diesem Grundgesetz verankert sind. Und ein Teil davon ist tatsächlich einfach auch, sind diese freien demokratischen Wahlen und sind damit ist die Entsendung von Menschen in Parlamente, die dafür dann die Verantwortung übernehmen, die gestalterische Verantwortung ein Stück weit übernehmen, das zu tun, wofür sie die Bevölkerung beauftragt hat im Rahmen des Grundgesetzes. Und sich das nochmal alleine vor das innere Auge zu holen, heißt ja durchaus auch sich nochmal zu überprüfen, finde ich denn das überhaupt gut, was in diesem Grundgesetz steht? Und dann, und ich ehrlicherweise hoffe ich, dass das viele Menschen tun, weil nicht umsonst kommen auch so viele Menschen hierher, weil sie diesen Schutz dieses Grundgesetzes genießen wollen, sich dann die Frage zu stellen, was möchte ich denn dann, dass die Menschen in den Parlamenten für mich vertreten. Wie können sie meine Meinung, wie können sie meine Haltung in Bezug auf Dinge vertreten? Wie können sie erahnen, was mir wichtig ist? Ehrlicherweise habe ich dazu in meiner Wahrnehmung eine Bringschuld. Das heißt, ich muss da mit Menschen drüber reden. Das heißt also, ich sollte mir sehr genau ausgucken oder ich sollte genau dahin gucken, wer ist denn mein Vertreter in dem Parlament, was gerade zur Wahl steht. In Hamburg habe ich das ja nun doppelt. Also in Hamburg habe ich am 24.02. eine Bundestagswahl und ich habe, glaube ich, am, was habe ich das Datum, ich glaube, der 2.3. wird es sein, habe ich eine Bürgerschaftswahl. Also wählen wir unser Landesparlament. Und damit wirklich zu gucken, wer wird mein Vertreter, also mein, den ich mir aussuche, den ich gerne in diesem Parlament sehen möchte, auch mit den Dingen, die mir dann wichtig sind. Und das nicht nur parteipolitisch. Da sehe ich eben auch meinen Verantwortungsraum zurückgeführt, tatsächlich auf unsere demokratische Grundordnung verankert im Grundgesetz.
Wenn ich dich richtig verstehe und in der Konsequenz weitergedacht, bedingt es ja dann aber auch eine Auseinandersetzung und Reflexion bei und mit mir selbst, mich zu fragen, wofür stehe ich denn? Also welche Werte und welche politische Ausrichtung ist mir denn wichtig?
Ja,
und dann guten Gewissens sagen zu können, okay, Person A, B, C bekommt genau aus diesen Gründen und mit dieser Überzeugung meine Stimme.
Ja, natürlich bedeutet es das. Also die Frage, die ich mir versuche in dem Moment zu beantworten, ist erstmal die Frage, wofür bin ich denn? Also dagegen ist einfach. Also ich kann ganz viele Dinge aufzählen, wo ich ganz klar sagen kann, ich bin dagegen. Aber wem hilft denn das? Also außer, dass dann die Menschheit weiß, wogegen ich bin. Ich könnte jetzt eine Latte von Dingen aufzählen, tue es ganz, in ganz großer Bewusstheit nicht, weil es für mich keine Relevanz hat, zu formulieren, wogegen ich bin. Weil das ist einfach. Ich kann das formulieren und dann entziehe ich mich in diesem Moment dem Verantwortungsraum und sage halt einfach, da bin ich gegen und das möge jetzt bitte jemand richten. Und das ist mir zu simpel, sondern meine erste Frage ist, wofür bin ich denn? Was ist mir wichtig? Wofür möchte ich denn einstehen? Wofür braucht es gerade aus meiner Sicht Dinge? Wofür braucht es Entscheidungen? Und darüber möchte ich reden. Also damit erstmal positiv, konstruktiv zu formulieren, was möchte ich denn gerade, dass in Veränderung kommt? Und damit habe ich meinen ersten Schritt gegangen. Also überhaupt in meiner Willensbildung. Und habe mich im ersten Schritt mit mir auseinandergesetzt. Und jetzt muss ich gucken, jetzt bin ich in der Verantwortung zu schauen, wem traue ich denn zu, möglichst viel davon in die politische Diskussion zu tragen. Und das ist der zweite Schritt, der für mich wahnsinnig wichtig ist. Wir brauchen eine politische Debatte. Wir müssen reden. Und auch die Politiker müssen reden. Ich erlebe ganz viel, und ich werde dir auch gleich diesen Ball rüberwerfen, ganz viel im Moment Wahlkampfdebatte, wo versuchen mir Menschen zu erklären, wie es richtig ist. Und ich glaube das nicht, dass das ein Mensch, dieser eine Kanzlerkandidat, diese eine Kanzlerkandidatin entscheiden kann, was gerade richtig ist, sondern wir müssen in eine politische Debatte gehen und müssen nicht Schwarz-Weiß-Entscheidungen durchsetzen, sondern müssen mutig genug sein, verschiedene Ansätze miteinander zu diskutieren und dann auch gemeinsame Lösungen dafür zu kreieren. Das ist dann wiederum der Wunsch, das ist die Frage, die ich dahinter aufwerfe, wie kann es gelingen, dass wir eine gemeinsame politische Willensbildung kreieren über politische Debatten? Ehrlicherweise genau das, was wir gestern Abend auch getan haben. Wie blickst du denn auf so eine politische Debatte?
Du erinnerst dich wahrscheinlich sehr gut, ihr da draußen möglicherweise auch, an die Folge, die wir vor Weihnachten mit Florentin Siegert aufgenommen haben, auch zu dem Thema politische Debattenkultur, politische Dialoge. Und schon da war meine Aussage, und ich wiederhole sie jetzt ausdrücklich und mit Überzeugung, wir haben es für mich ein Stück weit verlernt, echte Dialoge zu führen und auch gute Debatten zu führen. Uns einander mal zuzuhören, Dinge auch mal stehen zu lassen. Und du sagtest vorhin so schön, positiv auf Dinge zu schauen und auch mal Räume aufzumachen, wie könnte es denn gelingen, das? Und nicht immer durch diesen Negativfilter, woran hat es gelegen, wer ist denn jetzt die Schuld, wer hat denn jetzt die Schuld, wer ist denn der Buhmann oder die Buhfrau? Wem können wir es denn zuweisen? Ne? Warum sind sie besser als die anderen? Da ist ja ganz viel Wertung drin, ganz viel Negativität, ganz viel Problemfokus, wo ich sage, warum? Und das fängt für mich im Kleinen an. Es fängt in privaten Unterhaltungen an, so wie wir sie gestern hatten. Es fängt aber natürlich auch in den Schulen an. Es fängt in den Unternehmen an. Wie können wir Unterhaltungen wieder anders gestalten und leben, sodass es mehr Positivität bekommt, mehr Visionsräume, mehr lasst uns doch mal drüber sprechen, ohne jetzt sofort zu sagen, ich mache das so oder ich sage das so und deshalb machen wir das.
Ja, für mich ist da auch ein bisschen nochmal so ein Aspekt drin. Wir fordern wahnsinnig schnell Lösungen. Ich spiele jetzt nochmal auf die Amtseinführung von Trump zurück. Der hat in einer ungeahnten Geschwindigkeit, also er war gerade im Amt, hat er öffentlich wirksam diese ganzen Dekrete unterschrieben und ist sofort in konkrete Lösungen gegangen. Und ich glaube, dass wir zu schnell Lösungen sind. Ich glaube, dass wir dazu neigen, das Problem, was wir sehen, kurz zu benennen und sofort die ersten Lösungsgedanken kommen. Das ist auch, hat auch ein hohes Maß an Sozialisierung. Wenn es uns gelänge, und das meine ich eben auch mit Debattenkultur, die Anforderungen, die für eine gute Lösung wichtig sind, überhaupt erst einmal sauber zusammenzutragen, also ein sauberes Anforderungsmanagement aufzusetzen, uns die Ruhe dafür zu gönnen, die Diskussion dafür zu gönnen und damit positiv, konstruktiv auf ein Thema einzuwirken und damit die Anforderungen zu definieren, glaube ich, kann es viel leichter gelingen, zufriedene Lösungen zu bekommen. Also zufrieden in Form von mehr Menschen erkennen diese Lösung als ihre Lösung an, müssen nicht mehr dagegen sein. Wir haben weniger Konflikte, dadurch viel weniger Reibungsverluste. Wir haben viel mehr gemeinschaftlichen Willen, den wir möglicherweise auch gesamtgesellschaftlich erreichen wollen. Und viel weniger Räume, dann auch Verantwortung zu delegieren und zu sagen irgendwie, dafür bin ich nicht verantwortlich, das haben ja andere entschieden. Mhm. Vielmehr zu sagen, nein, auch ich stehe dahinter, weil ich an dieser ja, Herausforderung teilgenommen habe.
Du weißt, dass ich diesen Ansatz zu 100% unterschreibe und unterstütze. Mit genau diesem gehen wir ja auch häufig in Teams, zu Führungskräften, in Unternehmen und versuchen da auch diesen Ansatz wirklich zu platzieren und ins Leben zu bringen. Ein häufiges Argument, was uns da sofort entgegengeschleudert wird, und das könnte ich jetzt in diesem Kontext auch vermuten, dafür haben wir keine Zeit. Also diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, der braucht ja wahnsinnig lange, der braucht viel Zeit, weil ich muss ja erstmal die ganzen Optionen mir einholen, ich muss ja die Menschen erstmal aufschlauen, und jetzt gucken wir doch mal, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, jetzt gucken wir mal da draußen in die Welt, die Probleme sind so dringend, wir haben keine Zeit.
Aber Anna, jetzt komme ich mal mit einfach zwei Beispielen um die Ecke, von denen ich glaube, dass wir das so gehandelt worden ist oder wir, also ganz bewusst auch hier der Wir-Satz, wir gesamtgesellschaftlich so gehandelt haben. Wir hatten die Pandemie und in der Pandemie sind Entscheidungen getroffen worden. Sehr, sehr schnell auf einer breiten Basis. Sie sind überprüft worden, sind wieder verworfen worden. Wir haben viele, viele Stimmen gehört, weil kein Mensch wusste, was passiert denn da eigentlich gerade? Wie bedrohlich wird das Ganze sein? Und es ist viel diskutiert worden und viel ist in die politische Debatte eingeflossen. Und es ist auch ehrlicherweise viel verändert worden. Das war für mich eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit. Und wir haben vor allem keinen Gesichtsverlust erlebt von Menschen, die heute das gesagt haben, also politisch vertreten haben und am nächsten Tag sagen müssen, Entschuldigung, wir haben neue Informationen, das machen wir jetzt anders. Das ist passiert und wir haben in rasend schneller Geschwindigkeit eine Pandemie nicht besiegt, aber zumindest überlebt und die Krise, die daraus entstanden ist, sehr schnell auch bewältigt. Das Zweite, was passiert ist, und ich gucke auf die letzte Bundesregierung. Wir hatten am Anfang direkt auch, nachdem die Koalition stand, hat diese Koalition für mich einen super Job gemacht, weil sie sofort mit Krisen belastet war. Das heißt also, wir hatten den Beginn des Krieges Russland-Ukraine. Wir hatten keine Gaslieferung mehr, wir hatten einen Winter vor der Tür und es hat ein unglaublich gutes Krisenmanagement stattgefunden, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Es gab ein unglaublich hohes Commitment darin, Strom zu sparen. Wir haben darüber diskutiert, wie es uns gelingen kann, was ist die Temperatur, die wir in unseren Wohnungen haben. Jeder hat das Bestmögliche gegeben dafür. Und wir haben uns daran beteiligt, diese Krise, die auch eine große war, eine Energiekrise war, gut zu bewältigen. Das heißt also, in den Momenten, wo wir eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung genommen und getragen haben, hatten wir sehr wohl eine hohe Geschwindigkeit? Oder würdest du es anders betrachten?
Jein, das würde jetzt die Folge wirklich sprengen. Also die Fässer Pandemie und Ampel möchte ich an der Stelle bewusst nicht aufmachen. Also in Teilen gehe ich mit, in Teilen sehe ich es anders. Für mich ergibt sich jetzt daraus gerade die Frage aus dem, was du gesagt hast, Frage respektive Befürchtung, brauchen wir als Gesellschaft offensichtlich immer Krisenmomente, um leichter in diesen gemeinschaftlichen Verantwortungsraum zu kommen.
Wie kann es gelingen, den gemeinschaftlichen Verantwortungsraum auch ohne Krise lebbar zu machen?
So.
Das ist für mich die entscheidende Frage.
Ja.
Was haben wir aus diesen Krisensituationen gelernt? Dass wir Krisen meistern können, haben wir ja bewiesen. Also auch da das ganz bewusste Wir. Und wir sind ja immer noch in Krisensituationen. Es ist ja nicht so, dass die jetzt vorbei wären. Und die sind ja handhabbar. Es geht uns ja nach wie vor relativ gut. Und da dann hinzuschauen, wie kann es gelingen, diesen Krisenmodus viel mehr in einen Normalmodus zu übernehmen und genau in diesen Verantwortungsräumen handlungsfähig zu bleiben, das ist die Herausforderung. Aber die würde ich gerne angehen. Das ist für mich die spannende Frage. Und damit auch wieder verbunden, was kann ich tun? Wo kann ich mich beteiligen? Wo kann ich Dinge unterstützen, statt zu sagen, nee, das finde ich nicht gut, weil es kostet mich möglicherweise was. Und damit sind wir wieder bei Fragen. Lasst uns doch einfach anfangen, Fragen zu stellen und damit auch zu argumentieren, Diskussionen auszulösen. Also mit Fragen argumentieren, mit meine ich einfach, die richtigen Fragen zu stellen und dann erstmal aufgrund aller Fragen, die wir haben, gute Antworten zu kreieren, die wir gemeinsam tragen können. Ich glaube, dass das möglich ist.
Ja. Und gleichzeitig erfordert das natürlich auch eine Fähigkeit zum Aushalten.
Mhm. Ja? Beschreib nochmal genauer.
Wenn ich es gewohnt bin, Lösungen zu erhalten, dagegen zu sein, bei meiner Position zu bleiben, dann komme ich ja erstmal möglicherweise in einen unbequemen Zustand, wenn mir Fragen gestellt werden. Denn damit muss ich mich, was wir vorhin schon hatten, ja auch erstmal mit mir auseinandersetzen und mit dieser Frage auseinandersetzen. Also das ist für mich das eine Momentum des Aushaltens. Mhm. Und das andere wäre, nur weil viele Fragen gestellt werden, heißt es nicht zwangsläufig, dass viele Antworten zeitnah erfolgen. Also der Raum, den wir aufmachen, in dem wir viele Fragen stellen, ist natürlich ein Raum im Positiven, der gehalten werden darf, im Negativen, der gehalten werden muss. Mhm. Und diese Aushaltfähigkeit darf es in meinen Augen noch viel öfter und viel stärker geben. Und vielleicht ist es auch eine Fähigkeit, die man auch gesamtgesellschaftlich erst erlernen muss oder wieder erlernen muss.
Ist da die Anerkennung hinter, dass es nicht immer die einfachste Lösung die beste Lösung ist, das Aushalten, dann einfach, ich höre viel, viel Resilienztheorie auch an der Stelle wieder. Mhm. Also Anerkennung einer Situation, die nicht unbedingt geil sein muss. Absolut. Und auch das muss ich aushalten, um daraus gute Lösungen kreieren zu können.
Richtig. Und eine Sache ist mir an der Stelle noch ganz wichtig, denn auch das im Kontext Resilienz wurde ich schon häufiger gefragt. Ja, Akzeptanz und Anerkennung und Aushalten, heißt es dann automatisch, dass ich diesen Zustand gut heiße? Nein, das heißt es nicht. Ja, weil auch möglicherweise jetzt 4 Wochen nach vorne gedacht, finden wir uns in einer Situation und in einem Zustand wieder, den wir im ersten Moment anerkennen müssen, aushalten müssen. Wenn die ersten Hochfragen kommen an diesem Wahlabend oder Auszählungen kommen an diesem Abend, dann ist das der Status quo. Den müssen wir in dem Moment, so leicht und schwer es uns fallen mag, aushalten. Das heißt nicht, dass wir ihn für gut befinden. Das heißt auch nicht, dass der in Stein gemeißelt sein muss. Das heißt einfach nur, ich nehme die Situation dann so, wie sie ist und fange darauf an, wieder Fragen zu stellen. Und nicht die Frage, wie konnte es so kommen, sondern was machen wir denn jetzt damit? Was lernen wir daraus für die Zukunft und was braucht es jetzt von jedem und jeder Einzelnen von uns, um diese Situation in positiv, in Zukunft, in Vision zu verwandeln?
Bei mir geht gerade ein Bild auf im Kopf mit dem, was du gerade formulierst. Und bei mir geht das Bild auf des Wahlergebnisses, was da am 24. 18 Uhr, erste Hochrechnung, aufgehen wird. Und da wird möglicherweise etwas aufgehen, wo ich halt sage, das habe ich auch gar nicht gewählt. Wer weiß es? Also was da als Ergebnis aufgeht und ich werde ein Ergebnis sehen und es werden möglicherweise werden dann Sondierungsgespräche stattfinden, sicher werden Sondierungsgespräche stattfinden, möglicherweise werden Koalitionsverhandlungen aufgenommen, möglicherweise werden wir eine neue Regierung bald haben. Das ist ja der normale vorgezeichnete Weg. Und eventuell wird es so sein, dass ich das nicht gewählt habe. Also nicht in meinem Vorstellungsraum oder nein, im Vorstellungsraum schon, aber in meinem Wunschraum habe. Und wenn ich dir richtig zugehört habe, ist es dann meine Verantwortung, nicht dagegen zu sein, was dann politisch möglicherweise in Umsetzung kommt, sondern mich weiterhin positiv, konstruktiv daran zu beteiligen und möglicherweise meinen Finger zu heben und zu sagen, ich habe eine andere Sichtweise, die ich gerne einbringen würde, statt zu sagen, dagegen finde ich gut, um mich zu verweigern. Weil dann bin ich wahrscheinlich ein großer Teil der, also einer breiten Masse, die sagen wird, nee, bin ich dagegen, bin ich nicht gut. Also da, auch da den Konstruktivismus ein Stück weit leben zu lassen und sagen, alles klar, das ist offensichtlich der gewählte Teil der Politik unserer Bevölkerung, also die Regierung, die gewählt worden ist, die sich gebildet hat. Und dann eben auch zu sagen, alles klar, dann unterstütze ich sie nach bestem Wissen und Gewissen mit meiner Sichtweise darauf. Und nicht mit meinem, das könnt ihr so nicht machen. Ich sehe dich denken, nicken. Bin ich dazu positiv, konstruktiv?
Ja, also für mich ja, weil ich mit gewissen Szenarien ganz, ganz große Probleme habe, hätte, wenn die sich so ereignen. Und es mir, also ich darf von unter, in dieser Konstellation, wenn ich mal in dieser Vorstellung bleibe und daneben das Wort Unterstützung setze, da zieht sich alles in mir zusammen, weil ich sage, dass mit meinen Grundwerten und mit der Frage, wofür stehe ich, kann ich das nicht und möchte ich das nicht unterstützen. Das ist das, was gerade innerlich in mir passierte. Und trotzdem bin ich natürlich bei dir. Ich selbst habe die Verantwortung, mir die Frage zu stellen, nochmal, wir hatten es jetzt schon mehrfach, diese Aufnahme, wofür stehe ich? Eine Ebene höher, wofür stehen wir als Gesellschaft? Und was können wir dafür tun, um diese Werte, diese Haltung, diese Visionen zu verankern und im Täglichen zu leben, sichtbar werden zu lassen, besprechbar werden zu lassen? Und das ist für mich ein Vorgang und eine Haltung, die findet nicht alle 4, alle 5, alle 6 Jahre statt, wenn es wieder darum geht zu wählen, sondern idealerweise findet die als Kontinuum statt. Mhm. Weil das sind Fragen, die können und müssen wir uns meiner Meinung nach auch zu jedem Zeitpunkt stellen.
So war mein Statement ehrlicherweise auch gemeint. Mhm. Also tatsächlich in der Zwischenzeit, in der nicht die Regierung Verantwortung übernimmt, die ich mir gewünscht hätte, auch da zu sagen, auch da bin ich nicht raus aus dem Verantwortungsraum. Da bin ich Teil der politischen Debatte, auf welcher Ebene auch immer, wenn ich denn eine Debattenkultur gut finde. Mhm. Anna, Blick auf die Zeit. Wir hatten es befürchtet und haben gesagt, nach 45 Minuten ist spätestens Schluss.
Ja.
Das ist jetzt langsam der Fall.
Ja.
Womit checken wir denn aus? Ich würde gerne auch, wenn heute schon morgen wäre, mit dem Blick rückwärts gerichtet, also aus der Vergangenheit auschecken. Mhm. Woraus können wir denn aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen?
Kurze Gegenfrage, wie weit fasst du die Vergangenheit?
So weit, wie du es in diesem Moment magst.
Boah. Jetzt kommt so eine Frage am Ende einer eh schon sehr intensiven Folge. Dass es sich für mich, dass es sich lohnt, gemeinsam nach vorne zu schauen, dass es sich lohnt, offen zu sein, respektvoll im Miteinander Themen zu reflektieren, zu bearbeiten, in die Umsetzung zu bekommen. Und dass man für sich alles Mögliche tun sollte, das klingt jetzt so hoch, aber in dem Moment ist es wirklich das für mich, was sich am richtigsten anfühlt, um alles Zerstörerische in dieser Welt da draußen, um ihm klarzumachen, dass das nicht der Weg sein darf.
Mhm. Danke.
Gerne. So, ich werfe diesen zentnerschweren, fast schon moralischen Ball jetzt mal rüber. Was ist es denn für dich? Ich meine, deine Vergangenheit, je nachdem, auf welche du jetzt guckst, hat ja nochmal andere Facetten als meine.
Ja, und ich mache es mir an der Stelle, ich gehe mal auf etwas zurück, was ich ja auch viel mache. Ich gehe mal zurück auf das Thema Konflikte, weil wir Politik eben auch viel konfliktieren. Das ist ja gut. Also für mich ist ja ein Konflikt was Positives. Und wenn ich in die Konflikttheorie gucke, dann gibt es eine Theorie, es gibt eine neunstufige Konfliktstufenskala nach einem Professor Glasel. Und eine Stufe kennzeichnet sich darin, dass ein Gesichtsverlust bei meinem Gegenüber, bei meinem Konfliktpartner hergestellt werden soll. Und dieser Gesichtsverlust ist häufig das, was ich in der politischen Debatte als Ziel eines Redners beobachte. Das heißt also, es soll ein Gesichtsverlust bei einem politischen Gegner hergestellt werden. Und wenn wir uns das sparen würden, also Politiker das sparen würden, ich das aber auch als ganz normaler Bürger mir sparen würde, diesen Gesichtsverlust beim anderen nicht nur billig in Kauf nehmen, sondern ganz bewusst zu sagen, es ist mein Ziel, keinen Gesichtsverlust eintreten zu lassen, sondern darüber in eine Debatte zu kommen, das wäre mein Wunsch. Das könnten wir lernen. Uns erinnern, dass das nicht hilfreich ist, sondern dass das den nächsten Konflikt nur noch viel größer macht und es dann eben nicht mehr nur mit dem Gesichtsverlust getan ist, sondern dass die Stufen sich weiter steigern. So viel dazu. Das bleibt?
Das, ja. In diesem Sinne lassen wir es so stehen. Eine Folge, die, ich kann jetzt nur für mich sprechen, sehr viele Facetten hatte, sehr intensiv war und für die wir Danke sagen fürs Zuhören, fürs sich angesprochen fühlen. Wir freuen uns natürlich wie immer auf Feedback und auf Stimmen zu dem, was wir hier so miteinander besprochen haben, wozu wir uns Gedanken gemacht haben. Und es geht die ganz klare Einladung an alle da draußen hinaus, führt genau solche Gespräche bis zum 24. Februar, aber ganz ausdrücklich auch darüber hinaus. Informiert euch, reflektiert gemeinsam, schaut fragend, neugierig auf Positionen und überlegt euch, wofür stehe ich und wofür stehen wir im Miteinander.
Danke, hat Spaß gemacht. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wenn heute schon morgen wäre.